Hej och välkomna!
Hej och välkommen!
Hej! Tervetuloa mukaan!
Hej och välkommen!
Sailat och välkommen!
Play Nordic. Kultur aus dem Norden. Podcast der Nordischen Botschaften.
Die berühmte Zeitenwende. Vor ein paar Jahren proklamiert, ist sie nun unweigerlich angebrochen. Vor dem Hintergrund einer sich verändernden Weltordnung werden Fragen der Sicherheit in Europa immer drängender diskutiert. Seit dem groß angelegten russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scheint der Frieden in Europa nicht mehr selbstverständlich. Und nicht nur das. Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen nicht mehr als unverbrüchlicher Sicherheitsgarant Europas zur Verfügung, sondern schrecken auch nicht davor zurück, Ansprüche auf Grönland geltend zu machen, das bekanntlich ein Teil des Königreichs Dänemark ist. Europaweit wird darüber diskutiert, wie mit dieser neuen Weltlage umzugehen sei. Natürlich auch in den nordischen Ländern. Schweden und Finnland sind vor kurzem der NATO beigetreten. Dänemark hat die Wehrpflicht jüngst auch auf Frauen ausgeweitet. In Deutschland ist die Wehrpflicht nach wie vor ausgesetzt, doch seit Januar 2026 besteht zumindest für junge Männer die Pflicht, sich erfassen und mustern zu lassen. Dazu kommt ein drastisch erhöhter Verteidigungshaushalt. Kurz, alles ist in Bewegung und alle spüren, dass sich hier entscheidende Dinge verschieben. Ende 2025 materialisierte sich dieses Gefühl in Form einer Ausstellung im Felleshüs. A Common Room in a Changing World. Wichtigster Bestandteil der Ausstellung waren zahlreiche Workshops und Veranstaltungen, die den verbreiteten Sorgen und Ängsten ein lautes »Mehr Gemeinschaft, zusammen, mehr wir wagen« entgegenschmetterten. Wenn gefühlt alles auseinanderfliegt, wird Gemeinschaft nur umso wichtiger, in allen Lebensbereichen, auch was Verteidigung und Sicherheit angeht. Und so stand auch dieses Thema auf dem Programm. Ende November 2025 sprachen MilitärvertreterInnen über Wehrpflicht und Wehrdienst in den nordischen Ländern und in Deutschland. Der Titel des halbtägigen Symposiums, eine Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, verrät, um welche Aspekte es dabei besonders ging. A Common Security, Generation- und Geschlechterperspektiven in den nordischen Ländern – Sicherheit, Wehrpflicht, Geschlechterfragen und Jugend, aber mit nordischem Touch. Wie sieht der Wehrdienst im Norden aus, auch im Vergleich zu Deutschland? Welche Fragen stellen sich aktuell in den einzelnen Ländern? Welche Rolle spielt der Wehrdienst gesellschaftlich? Die Journalistin Sophie Tschirwig war für uns beim Symposium dabei und hat selbst viel gelernt, wie sie sagt. Beatrice Fassbender hat sich mit ihr im Felleshüs verabredet und für Play Nordic mit ihr über Sicherheit und Gemeinschaft gesprochen. Und natürlich über den nordischen Touch.
Hey Sophie.
Hallo.
Was hat's denn mit diesem nordischen Touch eigentlich auf sich?
Als Deutsche, die die deutschen Debatten verfolgt, habe ich es so verstanden, der nordische Touch bedeutet, die Armee, die Wehrpflicht und der Militärdienst werden nicht als Problem, Bürde oder Gefahr wahrgenommen, sondern als Selbstverständlichkeit. Die Landesverteidigung gilt hier vielen als ganz normale Bürgerpflicht und nicht als Zeitverschwendung oder sogar als Kriegspropaganda, wie es Kritiker und Kritikerinnen der Wehrpflicht in Deutschland teilweise sehen. Denn, so hat es Ulrich Essemann-Beck, der Verteidigungsattaché von Dänemark, in der Eröffnungsrede ausgedrückt, die Sicherheit in Europa ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.
Today we will discuss one of the most important challenges for all European countries, I would say, but especially European defense forces. That is recruitment of soldiers. How can we build credible defense forces, active as well as reserve, able to deter and defend if we don't have the soldiers.
Es gehe darum, über eine der wichtigsten Herausforderungen für alle europäischen Länder zu sprechen, sagte er, insbesondere aber für die europäischen Streitkräfte. Wie schaffen es die europäischen Verteidigungskräfte, genügend Soldaten und Soldatinnen zu rekrutieren, um eine glaubwürdige, aktive Armee aber auch eine Reservearmee aufzubauen, die abschreckt und im äußersten Fall auch verteidigt. Und weiter sagte er:
As a defense attaché dealing with security and defense, it is difficult at an event like this not to mention Ukraine and also the current negotiations for peace in Ukraine. Unfortunately, that is the very serious backdrop for today's topic and also why these discussions are so relevant to have.
Als Verteidigungsattaché sei es bei einer Veranstaltung wie dieser schwierig, die Ukraine sowie die derzeitigen Friedensverhandlungen nicht zu erwähnen, sagte Ulrich Essemann-Beck. Leider sei das der sehr ernste Hintergrund für das heutige Thema und auch der Grund, warum diese Diskussionen so relevant seien. Heißt, der rosa Elefant im Raum kam zur Sprache, Russland als Aggressor, aber tatsächlich ging es im Anschluss kaum noch um die aktuelle Gefahr, sondern darum, wie muss man darauf antworten. Und ernstzunehmende, verteidigungsfähige und abschreckende Armeen spielen dafür eine zentrale Rolle.
Das sagt Ulrich Essemann-Beck, der dänische Verteidigungsattaché. Kannst du noch mal kurz erklären, was so ein Verteidigungsattaché eigentlich macht?
Also Verteidigungsattachés sind Offiziere, die ihr Land im Ausland vertreten. Sie haben also eine repräsentative Aufgabe, beraten aber auch ihre jeweilige Auslandsvertretung und sammeln Informationen über militärpolitische Ereignisse und Entwicklungen im jeweiligen Empfangsstaat. Der dänische Verteidigungsattaché und die anderen Attachés kennen sich also gut mit den deutschen Debatten rund um Wehrpflicht und Armee aus.
In Deutschland ist die Wehrpflicht seit 2011 ausgesetzt, aber ab 2026 wird es zumindest wieder eine verpflichtende Musterung für Männer geben. Also wer nach dem 1. Januar 2008 geboren wurde, wird einen Fragebogen erhalten, den er dann auch ausfüllen muss. Für Frauen ist das alles freiwillig und als Vorbild dafür gilt das schwedische Modell. Wie genau sieht das aus?
Die Schwedinnen und Schweden leben zwar seit 200 Jahren in Frieden, trotzdem ist die Zustimmung zur Wehrpflicht in Schweden hoch und seit der Invasion Russlands in die Ukraine ist sie sogar noch einmal gestiegen. Das vielleicht erstmal zum Hintergrund. Schweden hatte die Wehrpflicht 2010 ausgesetzt, etwa zeitgleich mit Deutschland. Vielleicht schaut man auch deshalb von hier aus gerne nach Schweden. 2017 hat die schwedische Regierung dann beschlossen, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Grund dafür war die zunehmende Bedrohung ausgehend von Russland. Aber auch die Tatsache, dass sich schlicht und einfach zu wenige freiwillig für den Wehrdienst gemeldet hatten. Nur in einem einzigen Jahr hatte man das Ziel von 3.500 Freiwilligen erreicht. Aber zu der Frage, wie Schweden an seine Soldatinnen und Soldaten kommt, das Rekrutierungsverfahren funktioniert wie folgt. Jeder junge Mensch ab 18 Jahren erhält einen Fragebogen, den er oder sie ausfüllen muss. Das sind insgesamt etwa 100.000 Personen pro Jahr. Es werden Fragen zur körperlichen und psychischen Gesundheit gestellt, aber nicht alle werden dann zum Auswahlverfahren eingeladen. Etwa nur jede 13. Person muss letztendlich den Dienst antreten. Das sind ca. 8.000 junge Männer und Frauen. Aber die Zahlen sollen steigen. Wenn man den Fragebogen nicht ausfüllt, muss man Strafe zahlen. Und wer dann auch nicht zum Test erscheint, der muss auch zahlen. Und wer einberufen wird und nicht den Dienst antritt, der muss auch mit einer Strafe rechnen. Der schwedische Verteidigungsattaché hat bei der Veranstaltung im Felleshus öfter betont, dass der Wehrdienst nicht freiwillig ist, weil das wohl in Deutschland falsch verstanden worden sei. Der Wehrdienst an sich dauert dann je nach Aufgabe 11 bis 15 Monate. Und wie gesagt, die Zustimmung ist hoch. Allerdings gäbe es auch Beschwerden, sagt Oberst Magnus Pratt.
And the thing is, when people get this form, they fill it in and they send it back. And when they're not called upon to do the tests, that's when they complain. They complain to the government, why couldn't I come to do my test? I want to do my service. Or even their parents complain. My daughter is not selected. What is wrong with the system? She's physically fit and she wants to do it.
Also seiner Erfahrung nach beschweren sich die Schwedinnen und Schweden, wenn sie nicht für die militärische Ausbildung ausgewählt wurden. Entweder sie selbst oder ihre Eltern würden sich dann beklagen, warum wurde meine Tochter nicht ausgewählt? Was stimmt hier mit diesem System nicht? Sie ist doch fit und will dabei sein.
Der Fokus dieser Veranstaltung lag ja auf Gender, also Geschlechtergerechtigkeit. Werden denn Frauen und Männer in Schweden wirklich gleich behandelt?
Ja, also die Wehrpflicht gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, wobei die Frauen in der Armee auch in Schweden die Minderheit sind.
Und sind die Frauen in den anderen nordischen Ländern auch gleichgestellt?
Unterschiedlich. In Norwegen gilt die Wehrpflicht auch für Frauen, in Finnland nicht. In Dänemark wurde sie jetzt eingeführt und Island ist ja sowieso ein Sonderfall, denn dort gibt es gar keine Armee. Dennoch war es interessant, was August Mau Augustsson, der stellvertretende Missionsleiter Islands, erzählt hat. Denn er hat sich anstatt auf das Thema Wehrdienst auf die Resilienz in der Gesellschaft konzentriert. In Island gibt es freiwillige zivile Organisationen über die ganze Insel verteilt, die für Straßensperrungen bei schlechtem Wetter zuständig sind, bei Überschwemmungen oder Stürmen helfen, aber auch TouristInnen bergen oder Rettungsaktionen auf dem Meer durchführen. Aber auch die Suche von Vermissten aufnehmen, also unterschiedliche Sachen, vergleichbar ein bisschen mit dem technischen Hilfswerk in Deutschland, also dem THW. Und interessant fand ich, dass diese Organisationen sehr gut in die Gemeinden und Dörfer eingebunden sind. Sie sind sehr gut vernetzt, ein bisschen wie bei der Freiwilligen Feuerwehr vielleicht hier in Deutschland. Sie sind auch anerkannt und mit Hilfe dieses Prestiges wird auch der Nachwuchs dann rekrutiert.
Das Thema Resilienz ist ja auch deshalb interessant, weil die Verteidigung eines Landes ja nicht nur von der Armee abhängt. Wird das denn auch in den anderen Ländern mitgedacht?
Also an diesem Nachmittag im Felleshus klang es so, als sei das wirklich eine absolute Selbstverständlichkeit, dass alle, denen es körperlich und psychisch möglich ist, sich für die Landesverteidigung einsetzen. Wir können ja mal nach Finnland schauen. Das hat die längste Grenze mit Russland, also zumindest was die nordischen Länder angeht. Dort werden regelmäßig Umfragen durchgeführt zur Stimmung im Land. Zwischen 70% und 80% sagen, wenn Finnland angegriffen wird, sollte sich Finnland auch verteidigen, auch wenn der Ausgang des Krieges dann ungewiss ist. Seit der Vollinvasion Russlands in die Ukraine sind diese Zustimmungswerte noch einmal gestiegen. Der finnische Verteidigungsattaché Juha-Pekka Rautava sagte dazu:
So we see this conscription and military service as part of the national resilience factor and kind of a gluing force which glues the nation together.
Ja, das Militär sei in Finnland ein nationaler Resilienzfaktor, ein Kleber, so sagte er, der die Nation zusammenhält. Und um noch ein paar Zahlen zu nennen, insgesamt gibt es in Finnland etwa 870.000 militärisch ausgebildete Personen im Alter von 18 bis 60 Jahren, von denen 280.000 für die Berechnung der Kriegsstärke der Streitkräfte vorgesehen sind. Deutschland hat weniger und ist ja ein viel größeres Land. In Finnland wie in Schweden auch ist Landesverteidigung Pflicht und in der Verfassung verankert. Und nicht nur das, es wird auch als Wert an sich angesehen. Und der norwegische Militärattaché Fredrik Bassö Borgmann drückte es so aus:
Standing in the snow, looking out for the country, we are entrusted to protect everything we have and everything we are. Conscription is the backbone of Norway's wartime resilience. It's the bridge between society and the armed forces and a key reason why the military enjoys such a broad public support in a country where trust in public institutions is among the highest in Europe.
Er sagt sinngemäß, das Militär in Norwegen schütze alles und jeden, alles, was sie hätten und was sie seien. Die Wehrpflicht sei das Rückgrat der Widerstandsfähigkeit Norwegens in Kriegszeiten, das verbindende Element zwischen der Gesellschaft und den Streitkräften. In einem Land, in dem öffentliche Institutionen besonders viel Vertrauen und Unterstützung genießen. Und um nochmal nach Schweden zu schauen, seit 2018 wird dort eine Broschüre an die Haushalte geschickt, in der die Regierung darüber informiert, was im Kriegs- oder im Krisenfall auch zu tun ist. Dort steht drin, wie sich die Schwedinnen und Schweden bei einer terroristischen Attacke zum Beispiel verhalten sollen, wie sie sich auf Knappheit etwa von Lebensmitteln vorbereiten können, ähnlich wie die Broschüre des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Darüber hinaus wird aber auch darüber informiert, wo die nächsten Schutzräume sind. Und es steht explizit drin, bei einem Angriff gibt Schweden niemals auf. Jeder Aufruf an Schwedinnen und Schweden zur Kapitulation sei falsch, sagt Magnus Bratt.
The bottom line of that brochure is that every message that we will surrender or give up fighting is wrong.
Und den großen Willen Schwedens zur Selbstverteidigung, den hat Magnus Bratt auch nochmal explizit erwähnt.
In den nordischen Ländern sind Frauen also Teil der Armee. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben Sie es bis zur Militärattaché auch dort noch nicht gebracht, oder?
Der Frauenanteil in den Armeen in Finnland, Norwegen und Schweden liegt bei etwa 20%. die in oder für die Armee arbeiten. In Dänemark waren es zuletzt knapp 10%. Das ändert sich jetzt vielleicht mit der allgemeinen Wehrpflicht, die ab 2026 ja jetzt auch für Frauen gilt. Aber ja, die erste Riege ist von Männern dominiert, immerhin. Die schwedische Marine wird von einer Frau geführt. In Norwegen hat zuletzt Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen medienwirksam ihre Dienstpflicht in Szene gesetzt. Und tatsächlich ist in Deutschland die Stellvertretung des Generalinspekteurs der Bundeswehr, also des ranghöchsten Soldaten, eine Frau, Generaloberstabsarzt Nicole Schilling. Aber das sind eben bislang die Ausnahmen. In den nordischen Ländern wird es als Manko erkannt, dass Frauen in der Minderheit sind. Und auch wenn keines der Länder fehlende Wehrdienstbereitschaft beklagt, sind alle bemüht, den Frauenanteil zu erhöhen, sagte der Däne Ulrich Essemann-Beck.
We haven't got that many sort of female role models within the Danish Armed Forces. There's a plan to do it better and also an ambition to do it.
Also sie hätten nicht viele weibliche Vorbilder innerhalb der dänischen Streitkräfte, sagt er. Aber es gebe einen Plan und auch den Ehrgeiz, dies zu ändern. In den anderen Ländern ist es ähnlich, wobei der norwegische Verteidigungsattaché nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass Männer und Frauen in der norwegischen Armee komplett gleich behandelt werden. Es werden keine Unterschiede gemacht. Männer und Frauen schliefen sogar in denselben Zimmern in den Kasernen. Seiner Ansicht nach trage das dazu bei, den Zusammenhalt in der Armee nochmal zu stärken. Doch auch in Norwegen gibt es weniger Frauen in der Armee. Und eine junge Soldatin auf dem Panel sagte auch, dass die Role Models für Frauen auch in Norwegen fehlten.
Nun gibt es ja viele Sachen an so einem Armeeleben, die vielleicht Frauen auch weniger ansprechen als Männer. Also Drill, Gehorsam, Hierarchien. Man muss Waffen natürlich benutzen. Es ist körperlich sehr anstrengend und es ist auch einfach wenig selbstbestimmt. Im zweiten Teil der Veranstaltung gab es ja ein Panel mit mehreren jungen Soldatinnen. Was haben die denn gesagt? Was hat sie an der Armee gereizt und sie dazu veranlasst, auch tatsächlich zu bleiben?
Die jungen Soldatinnen aus Schweden, Norwegen und Dänemark, für Finnland war ein junger Reservist auf dem Panel, betonten alle, dass das Militär sie auch persönlich weitergebracht habe. Lise Freervoll-Nielsen vom dänischen Wehrpflichtbeirat sagte:
So you know beforehand that okay, this is gonna give me a skill set that I can use further on in life compared to working environments and so on. So I would say that, I mean, compared to taking a part in the conscriptions, that you do know it beforehand, that Danish like companies and so on, they look great compared to, or like, yeah, look with a positive mindset compared to people being in conscripts.
Man wisse also im Voraus, dass man in der Armee Fähigkeiten erwerbe, die man später im Leben gebrauchen könne. Und auch für Unternehmen sei der Wehrdienst ein Pluspunkt, vor allem wenn man sich freiwillig gemeldet habe, sagt sie. Allerdings ist es mit der Freiwilligkeit für Frauen in Dänemark ja jetzt vorbei. Aber in Finnland ist der Wehrdienst für Frauen freiwillig. Und der Vorsitzende des Verbandes der Wehrpflichtigen, Mats Urtila, sagte, dass Frauen vor allem deshalb zum Wehrdienst kommen, weil sie andere Frauen kennen, die gedient haben. Aber generell ist es in Finnland normal, zur Armee zu gehen. Das ist nichts Besonderes und eine Karriere in der Armee scheint deshalb auch einfach eine ganz normale Alternative für den eigenen Lebensweg.
Und trotzdem gibt es ja auch da viel weniger Frauen in der Armee. Woran liegt denn das?
Dazu hat die schwedische Soldatin Lina Hetman etwas Interessantes gesagt.
But another problem that Sweden has is that the form that everyone gets sent out to them is qualifying for actually doing the screening. And on an average, men overestimate themselves and women underestimate themselves. And that causes for less women to actually get called to the screening.
Also Frauen würden sich selbst unterschätzen beim Ausfüllen des Fragebogens und deshalb seltener zum Auswahlverfahren eingeladen. In Norwegen, das bestätigte ihre Kollegin, sei das auch so. Aber in Norwegen gäbe es auch das Problem, dass Frauen zwar den Wehrdienst absolvierten, dann aber nicht in der Armee bleiben wollen. Und dafür gibt es diese Idee.
So in Norway we have something called like a women network. Start as an employee in the defense, you get automatically into this network where you can talk about how it is to be a woman into the defense, getting to know about any things you need. They will have more information of how can you be a mom and still be in the defense, how will your work-life balance be while you're in the defense and working.
Es gibt also Netzwerke für Frauen in Norwegen, um Dinge zu besprechen, um sich auszutauschen, um sich bei allem zu unterstützen, was vor allem Frauen angeht, Schwangerschaft, Mutterschaft und so weiter. Auch in Deutschland wird so ein Netzwerk gerade aufgebaut oder ist gerade im Aufbau, denn als Role Model, als Vorbild zu gelten, ist auch nicht für jede Frau etwas. Manchmal möchte man einfach dazugehören und nicht auffallen oder als etwas Besonderes gelten. Also manche möchten einfach ihren Aufgaben nachgehen. Das war auch ein Kommentar einer jungen Marineoffizierin aus dem Publikum. Sie meinte, sie wollte einfach zur Armee. Ihr sei aber nicht bewusst gewesen, dass sie als eine der wenigen Frauen dann eine Vorbildfunktion einnehmen sollte. Und natürlich sind Frauen nicht nur zahlenmäßig in der Minderheit, sie sind auch eher von Benachteiligungen betroffen als Männer, also dass sie nicht ernst genommen werden aufgrund ihres Geschlechts, aber auch sexuelle Belästigung. Das war nicht Thema der Veranstaltung jetzt, aber darüber wurde zum Beispiel in den kurzen Breakout-Sessions gesprochen, die waren nach Ländern unterteilt. Das war dann etwas intimere Atmosphäre für mehr Zeit für Rückfragen. Ich war bei den Finnen und der finnische Verteidigungsattaché sagte, das gebe es. Sie würden aber alles dafür tun, um Verdachtsfällen nachzugehen, um aufzuklären und unter Umständen auch Konsequenzen ziehen. Die Isländerin Helga Rönn Karlsdottir, die fürs Außenministerium arbeitet und die NATO in Genderfragen berät, hat da noch mal ein bisschen rausgezoomt und gesagt, es sei auch eine kulturelle Frage, also welche Werte vertreten die Armee oder die einzelnen Einheiten?
Yeah, it's like when you are trying advertising the military, you should probably like avoid any gender stereotypes. That this is for tough men or for caring women. Just how you word it. Do women and men respond differently to this, do you want to defend your nation or do you want to contribute to the security of the population?
Es komme schon auch aufs Framing an, sagt sie. Verstärke man also Stereotype wie der starke Mann, die umsorgende Frau oder suche man nach Gemeinsamkeiten? Also wir sind hier, weil wir gemeinsam unsere Nation verteidigen wollen oder für die Sicherheit unserer Leute sorgen möchten.
Und trotzdem für deutsche Militärvertreter klingt das ja wahrscheinlich alles total traumhaft. Man hat mehr Interessenten als Plätze und eine wirklich breite gesellschaftliche Akzeptanz.
Ja, daraus hat der deutsche Oberstleutnant Marcel Bonert auf dem Panel gar kein Hehl gemacht. Er sagte, Deutschland stehe wieder ganz am Anfang. Seit die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde, gibt es ein enormes Nachwuchsproblem. Die Bundeswehr bietet ziemlich viele Anreize, zwar wie ein gutes Ausbildungsgehalt, aber auch Flexibilität. Also man kann die Länge des Wehrdienstes selbst festlegen, zwischen 7 und 23 Monaten. Und außerdem hat die Bundeswehr 2015, 2016 eine Marketingkampagne gestartet. Die Rekruten, eine Serie auf YouTube, die in den Alltag junger angehender Soldatinnen und Soldaten zeigt und die Bundeswehr als Abenteuer und Herausforderung zeigt, locker und nahbar. Das war eine sehr erfolgreiche Kampagne, sagt Marcel Bonert. Und mittlerweile gäbe es eine Reihe von Anwärterinnen und Anwärtern, die ihr Leben beim Bund zeigen auf Instagram oder auch auf TikTok. Aber trotzdem, es reicht eben nicht, sagt er. 80.000 Soldatinnen und Soldaten will die Bundeswehr in den kommenden 5 Jahren rekrutieren. Das Land tut sich schwer, ein gutes Verhältnis zu seiner Armee aufzubauen. Das hat zum einen natürlich mit der Geschichte zu tun. Schließlich hat Deutschland 2 Weltkriege begonnen und zum anderen aber auch rechtsextreme Netzwerke, die in der Bundeswehr aufgedeckt wurden. Also es gibt in weiten Teilen der Gesellschaft immer noch ein Unbehagen gegenüber dem Militär oder auch jeder Form von Patriotismus. Gleichzeitig muss Deutschland für sich, für die europäischen und NATO-Verbündeten eine gute Antwort auf eine neue Bedrohungslage finden. Und wie es gehen kann, dafür gibt es im Norden Europas sehr gute Beispiele. Das ist allerdings nicht nur eine Aufgabe für die Bundeswehr, sondern für die gesamte Gesellschaft. Marcel Bonert sagte, es gehe vor allem auch um die Größe der Armee.
I talk from time to time with Ukrainian wounded soldiers here in Berlin. We have around 50 heavily wounded Ukrainian soldiers who are on rehabilitation here in Berlin. And when I talk to them, more or less 50% were professional, highly trained soldiers, and the other 50% were just sent to the front with the jobs they just had. And we need a high quantity of people who have basic skills for basic military patrols and security issues, etc.
Also er habe in Berlin verwundete Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine getroffen. Die eine Hälfte seien sehr gut ausgebildete Soldaten gewesen, die andere Hälfte Laien, die an die Front geschickt wurden. Es brauche viele Soldatinnen und Soldaten mit einer soliden Grundausbildung, die etwa einfache Patrouillen übernehmen könnten, sagt Marcel Bonert. Und er betonte nochmal das, was viele MilitärexpertInnen in der letzten Zeit oft wiederholen.
No illusions about Russia, that's my answer. Yeah. If you see what Russia is doing, 1.5 million soldiers by the end of this year, 220 brigades with combat experience. They're very good in integrating their lessons learned into their troops. This is written in blood, yeah, these concepts. They lose an epic amount of soldiers, but they have enough, and there will be more, and they have a heroic mindset, and they want to win, and there is no need for them to just withdraw.
Über Russland dürfe man sich keine Illusionen machen. Russland werde seine Streitkräfte bis Ende diesen Jahres, bis Ende 2025 auf 1,5 Millionen Soldaten aufstocken, wobei Russland eine enorme Anzahl an Soldaten in der Ukraine verloren hat und immer noch verliere. Aber es gebe einfach genug Nachschub und dazu eine heroische Mentalität, die auch die Truppe präge. Russland wolle unbedingt gewinnen und habe keinen Grund, sich zurückzuziehen. Und er sagte auch nochmal, welches Selbstverständnis deutsche Soldatinnen und Soldaten haben, anders als in Russland. Es seien, Zitat, Staatsbürger in Uniform und dieses Leitbild sei eben die Lehre aus dem Nationalsozialismus. Heißt, es gibt keinen unbedingten Gehorsam, die letzte Entscheidungsinstanz bleibt das Gewissen jedes Einzelnen und jeder Einzelnen.
Gibt es irgendwas, was du aus diesem Panel für dich mitgenommen hast?
Also für mich war es neu, dass der Militärdienst auch unabhängig von einem Verteidigungsfall als Mehrwert angesehen werden kann. Also in einer idealen, friedlichen Welt bräuchten wir keine Soldatinnen und Soldaten, die den Umgang mit einer Waffe lernen. Und hoffentlich werden sie niemals in irgendeinen Krieg müssen oder in die Situation, ihr Land zu verteidigen. Hoffentlich bleiben Europa und der Norden, so wie Schweden, auch die nächsten 200 Jahre friedlich. Aber das wird immer unwahrscheinlicher und deshalb gibt es Armeen, die das Land verteidigen sollen. Und gleichzeitig gibt es im Norden offenbar viele junge Menschen, denen es ein echtes Anliegen ist, eine Zeit lang im Militär zu dienen und die auch persönlich daraus etwas mitnehmen.
Das war Play Nordic.
Ein Podcast von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer im Auftrag der Nordischen Botschaften in Berlin.
Musik von Die Konsequenz, Titelmusik von Center of the Universe.
Technik Sascha Wehmeier, soundworks24.com.
Informationen zu dieser Folge und noch mehr Norden gibt es online unter nordischebotschaften.org.